Wir wollen heute Morgen miteinander über einen Psalm nachdenken, den Psalm 116. Das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört, dass er sein Ohr zu mir neigt. Darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, und Angst der Hölle hatte mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not. Aber ich rief an den Namen des Herrn, O Herr, errette meine Seele. Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen. Wenn ich unterliege, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele aus dem Tode gerissen, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich will wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Ich glaube, darum rede ich. Ich werde aber sehr geplagt. Ich sprach in meinem Zagen, alle Menschen sind Lügner. Wie soll ich dem Herrn vergelten alle seine Wohltat, die er an mir tut? Ich will den heilsamen Kelch nehmen und des Herrn Namen predigen. Ich will meine Gelübde dem Herrn bezahlen vor all seinem Volk. Der Tod seiner Heiligen ist wert geachtet vor dem Herrn. O Herr, ich bin dein Knecht. Ich bin dein Knecht, deiner Magd Sohn. Du hast meine Bande zerrissen. Dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen predigen. Ich will meine Gelübde dem Herrn bezahlen vor all seinem Volk, in den Höfen, im Hause des Herrn, in dir, Jerusalem. Halleluja. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Man erklärt uns ja immer wieder, dass die Zeiten sich ein bisschen verändert haben. Das mag zwar sein, nur eines hat sich nicht verändert. Das ist der Mensch. Das ist mir aufgefallen beim Lesen dieses Psalms. Wer könnte oder wer möchte da nicht mit einstimmen, so wie es hier dieser Psalmsänger macht? Das ist mir lieb, dass der Herr mein Gebet hört. Nicht wahr? So haben wir es doch gern. Wir beten, und Gott gibt. Ganz einfach. Da heißt es sogar, er neigte sich zu mir herab. Stellen wir uns das mal ein bisschen bildlich vor. Er kommt auf uns zu und sagt, was hättest du denn gern? Was wünschst du dir? Wenn ein Opa seine Enkel fragt, mit diesen Fragen, dann sprudelt es. Dann gibt es gleich eine ganze Liste, was man alles wünscht. Und manchmal ist es ja auch bei uns so. Und nicht wahr? Das wünschen wir uns ja eigentlich. Ja, vielleicht im Unterbewusstsein, so stellen wir uns Gott vor. Er kommt zu mir und er sagt, na, wo fehlt's? Was willst du gern? Was hättest du am liebsten? Und dann gibt er das, Bewahrung und Hilfe und Segen und Gesundheit und Erfolg. Wenn Gott darauf hört, wie heißt er? Das ist mir lieb. Auch wir haben ihn dann lieb, oder? Abgesehen davon, in unseren Köpfen spukt das ja manchmal so ein bisschen rum. Das ist doch eigentlich seine Aufgabe, uns, vor allen Dingen auch uns als Kinder Gottes, alles zu geben, was wir uns wünschen. Ist es nicht seine Aufgabe, sein Wesen zu segnen, zu helfen, aufzurichten, zu bewahren, einzugreifen? Ich sage es nochmal, dann ist uns dieser liebe Gott ganz lieb. Da muss man nicht zur Kirche gehen. Solange Gott es so macht, dass alles glatt läuft und ein bisschen nach oben, dann ist alles gut. Das ist mir lieb, wenn ich, ihr habt morgen Abend Gebetsstunde, wenn ich weiß, das, was ich am Montagabend in der Gebetsstunde bete, Gott gibt's. Fertig. Das ist doch lieb. Wenn sich Beten lohnt. Wahrscheinlich kennen wir auch Gespräche, wo uns Menschen gesagt haben, ich habe es auch mit Beten probiert, das hat auch nichts geholfen. Und dann? Ja, und dann dreht man eben Gott den Rücken. Wenn er eben nicht segnet, um das mit diesem Satz zu sagen, dann haben wir ihn halt auch nicht lieb. Das ist doch wohl berechtigt. Nicht wahr? Diese Rückseite, dass Gott nicht segnet oder einen ganz anderen Weg führt, die mögen wir meistens in unserem Leben nicht. Und wahrscheinlich hätten wir von der Frau Hiobs nie etwas erfahren, wenn nicht dieser eine kleine Satz im Hiob-Buch zu finden wäre. Bisher ging ja alles gut. Er hatte Schafe, Kamele und Knechte und Mägde. Er war groß, mächtig, gesegnet bis in die Familie hinein. Ja, und dann? Dann kam der Moment, wo die Frau Hiob sagte, ja, Gott hat dich wohl nicht mehr lieb. Also kannst du ihm getrost absagen und sterben. Das ist mir lieb, dass der Herr mein Beten hört. Aber lest mal das Buch Hiob und ihr werdet feststellen, da gibt es unendlich viele Sätze, die deutlich machen, da ist nichts von Gott zu sehen, sondern nur noch Dunkelheit. Wenn die Schattenseiten des Lebens plötzlich auftauchen, was passiert dann, wenn nichts passiert von Segen und Fülle und Erfolg? Wer diesen Psalm ein bisschen aufmerksam liest, da stößt er plötzlich in Vers 3 auf den Satz, Stricke des Todes hatten mich umfangen. Das heißt, er kam in eine lebensbedrohliche Situation durch einen Unfall, durch Krebs, finanzielle Schwierigkeiten, Bankrott. Das gibt's ja alles im Lauf des Lebens manchmal. Und nicht immer läuft das ja so erfolgreich nach oben. Schattenseiten kommen bei jedem irgendwann mal. Vers 3. Ich kam in Jammer und Not. Ja, das hat viele Gesichter. Wer sich die Bilder ab und zu im Fernsehen anschaut, von den Kindern, die am Verhungern sind, wer dann mitbekommt, es gibt kein sauberes Wasser. Und wenn man dann die Bilder anschaut von den zerstörten Häusern und den Überschwemmungen, ja, was ist dann, wenn die Schatten des Todes nach einem greifen? Und bei manchen Bildern kann es einem ja fast schlecht werden, wenn man sie anschaut. Und das trifft ja nicht nur die, die Gott den Rücken gekehrt haben. Es ist ja durchaus möglich, dass auch wir als Kinder Gottes in solche schwierige Situationen hineingeraten. Peter Strauch singt in einem seiner Lieder: Viele Tränen werden noch geweint. Und das sind meistens keine Tränen der Freude, sondern der Angst, des Schmerzes, der Wut, des Ärgers. Und wer in der Nachfolge Jesu lebt, der weiß, diese Nachfolge ist kein Zuckerschlecken, auch wenn es süße Bonbons im Evangelium gibt. Zum Beispiel diesen Gedanken, dass Gott uns gerecht gemacht hat durch das Opfer Jesu Christi. Aber jeder von uns weiß, es kann nicht nur Sonnenschein geben. Manchmal führt Gott auch seine Kinder, so wie es im Psalm 23 heißt, durch das finstere Tal. Und dieses Wandern im dunklen Tal, das ist ja nun nicht unbedingt das, was wir uns wünschen. Wer die Geschichte der Bibel ein wenig anschaut, der findet Israel auf der Wanderung durch die Wüste. Und man kann sich Wüste vorstellen, wie immer man will, aber Wüste ist nicht schön. Kein Brot, kein Wasser, ständig die Hitze. Alles ist dunkel. Schauen wir David an. Er ist jahrelang auf der Flucht vor Saul, obwohl Gott ihm gesagt hat, du wirst König. Und er gesalbt war von Samuel. Aber diese Zeit der Verfolgung wurde ihm nicht erspart, obwohl er Gott kannte. Denken wir an den Propheten Jeremia, von dem es eines Tages heißt, dass seine Leute ihn, weil er die Wahrheit sagte, in eine Zisterne warfen, wo ihn der Schlamm fast erstickt hat. Und wer dann auch noch den Hebräerbrief liest, Kapitel 11, der findet da eine Liste, wo der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, die, die dem Evangelium geglaubt haben, die es weitergesagt haben, die sich eingesetzt haben für Gott, sie wurden zum Spott, sie wurden in Fesseln gelegt, ins Gefängnis geworfen, gesteinigt, zersägt. Wer diese Verse liest, der möchte Gott gerne die Frage stellen, wie ist das nun? Hörst du mich nicht mehr? Siehst du nicht, wie ich hier im Elend sitze? Hier in Vers 10 heißt es ganz einfach, ich wurde sehr geplagt. Wie immer diese Plage aussah, das steht nicht da. Aber das können wir aus unserem eigenen Leben vielleicht nachvollziehen. Und was tut man, wenn dann sich plötzlich das Blatt wendet und Gott nicht mehr hört, angeblich? Wenn er schweigt, so wie bei einem Hiob, über Wochen hinweg, über Monate hinweg. Hier in diesem Psalm wird uns erklärt, dass man dafür beten kann. Wohlgemerkt, manche Leute sagen, da hilft auch Beten nichts mehr, sondern da hilft nur noch, krempel die Ärmel hoch und dann versuch es selber. Aber das ist das Kennzeichen der Bibel und der Leute aus der Bibel, dass sie uns klar machen, nicht das Abwenden von Gott schafft eine Lösung, sondern das Hinwenden zu Gott ist die Lösung. Und Beten ist immer eine Hinwendung. Ich rief. An einer anderen Stelle heißt es, ich schrie zu Gott. Und wisst ihr, das finde ich großartig, dass die Bibel uns das ganz einfach erklärt, dass man bei Gott alles, wirklich alles sagen darf. Und dass man das nicht theologisch einwandfrei sagen muss und nicht stilistisch gut, sondern so, wie einem, so wie wir Schwaben sagen, der Schnabel gewachsen ist. Bei Gott darf man alles abladen. Kürzlich habe ich in einem Buch gelesen, dass ein Prediger wegen der Situation in seiner Familie dermaßen, ich darf es mal so sagen, wütend war auf Gott, dass er sagte, warum tust du das? Ich bin dein Bote und dann lässt du es mir so schlecht gehen, dass mein Kind fast stirbt. Ich bin sehr dankbar, dass Gott nicht sagt, du darfst nur brav beten, sondern du darfst beten, so wie es dir gerade rauskommt. Allen Ärger über Gott darf man ihm sagen. Alle Sorgen, alles, was uns umtreibt, sei es um die Gemeinde, sei es um unser persönliches Leben, sei es um die Vorgänge in dieser Welt, wir dürfen es ihm sagen. Wie heißt es in Psalm 62, Vers 9? Schüttet euer Herz vor ihm aus. Und wenn man etwas ausschüttet, dann kann man nicht von dem Inhalt sagen, nimmt man einen Topf mit Saft und Wasser, dann kann man nicht sagen, das Wasser darf raus, aber der Saft bleibt drin, sondern dann kommt das miteinander raus. Ausschütten. Das heißt, da kann man alles loswerden. Den ganzen Frust, den uns der Alltag manchmal bietet. Mir ist aufgefallen, dass hier in diesem Psalm noch etwas angemerkt wird, nämlich, dass der Beter erfährt, du hast mein Auge von den Tränen befreit. Und dieser Gedanke, dass auch ein Kind Gottes weinen kann und darf, kommt in der Bibel immer wieder vor. Im Psalm 80 liest man sogar, du Gott, speisest sie mit Tränenbrot. Nicht nach unserem Geschmack, aber nach unserer Erfahrung. Aber die Bibel sagt auch, du zählst jede einzelne Träne, die geweint wird. Oh ja, ich weiß, wir Männer weinen nicht, so sagt man uns. Es ist gut, dass Gott diesen Satz nicht gesagt hat. Man darf auch vor Gott sich ausweinen. Alles vom Herzen reden. Was Schönes. Die ganze Last, die uns drückt, abladen. Und gibt es noch etwas, was hier erwähnt wird, was dieser Beter des Psalms gemacht hat? Er hat Gott etwas versprochen. Gelübde. Zweimal taucht dieser Begriff hier in diesem Psalm auf. Haben wir auch schon mal etwas Gott versprochen? Wenn du mich gesund machst, wenn du mir hilfst, wenn du das gelingen lässt, dann, ja und dann? Unsere Kinder sagen uns, Papa, du hast das versprochen. Und dann wird es immer kritisch, weil wenn man das, was man versprochen hat, nicht einhält, dann prägt sich das in den Gedanken der Kinder ein, der ist wortbrüchig. Dem kannst du das nicht abnehmen. Irgendwann hören sie auf, uns zu glauben. Aber warum vergessen wir eigentlich so schnell, was wir Gott versprochen haben? Nicht wahr? Das prägt unseren Glauben. Das trägt uns durch die dunklen Stunden hindurch, dass wir wissen, dass Gott nie wortbrüchig wird, sondern immer sein Wort einhält, egal wie es läuft. Er wird nie wortbrüchig. Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Manchmal erinnern wir uns ja daran, im Frühjahr, wenn es zu viel regnet oder wenn es nicht regnet, dann erinnern wir uns daran, Gott hat gesagt, Saat und Ernte wird nicht aufhören. Und dann stellt man im Herbst fest, tatsächlich, da ist gewachsen, obwohl man am Anfang von einer Pleite redete. Halten wir uns nicht manchmal fest daran, dass Gott gesagt hat, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende? Oder im Hebräerbrief, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Jetzt stellen wir uns mal vor, diese Worte sind plötzlich ungültig. Was dann? Nicht wahr? Dann fallen wir tatsächlich ins Bodenlose. Aber das ist nun das Kennzeichen Gottes, dass er sein Wort immer einlöst. Er hält, was er verspricht. Und der Apostel Paulus schreibt in Timotheusbrief sogar noch etwas ganz Besonderes dazu. Er bleibt uns treu, selbst dann, wenn wir untreu werden. Das heißt, er bleibt uns immer zugewandt, selbst wenn wir ihm den Rücken zukehren. Das ist unbegreifliche Liebe. Aber genau das ist es. Wenn Gott etwas verspricht, dann ist das kein leeres Wort. Und darum sagt dieser Psalmsinger, darum will ich dieses Wort auch einlösen, das ich Gott gegeben habe. Bis dahin, dass dann der Dank durchbricht. Erinnern wir uns an die Geschichte von den 10 Aussätzigen, die Jesus geheilt hat? Als einer, ein Samariter, merkte, dass er gesund geworden war, kehrt er um und geht zu Jesus und sagt Danke. Und Jesus fragt erstaunt, sind nicht 10 rein geworden? Es ist tragisch, wir sind so unheimlich vergessliche Leute. Ich möchte sogar behaupten, selbst Demenzkranke vergessen nicht. Darum verharren sie stur auf ihrer Meinung. Wir haben ein unheimlich gutes Gedächtnis, wenn es um die Fehler der anderen geht. Und ich weiß nicht, ob ich eine Anekdote hier schon mal erzählt habe, von jenem Mann, der zum Psychiater kam und sagt, Sie müssen mir helfen, meine Frau ist historisch. Und der Psychiater erklärt, das muss wohl ein Versprecher sein, das gibt es nicht. Ihre Frau ist wahrscheinlich hysterisch. Nein, sagt er, die ist nicht hysterisch, die ist historisch. Da sagt er, das müssen Sie mir erklären. Und dann erklärt er und sagt, immer wenn ich einen Fehler mache, sagt mir meine Frau, den hast du damals schon gemacht und da gemacht und da gemacht. Die weiß ganz genau, die kann mir sogar noch das Datum nennen. Und ich habe einen jungen Mann kennengelernt, der hat mir nach 20 Jahren gesagt, was ich vor 20 Jahren ihm gesagt habe. Wir vergessen die Fehler eines anderen nicht. Da haben wir plötzlich ein gutes Gedächtnis. Nur wenn es um den Dank Gott gegenüber geht, dann wissen wir plötzlich entweder nicht mehr, was er getan hat, oder wir sind viel zu sehr beschäftigt mit anderen Dingen. Warum vergessen wir das Gute Gottes nicht so schnell? Dank opfern heißt hier sogar. Das bringt man seinen Kindern bei, heute vielleicht nicht mehr, dass wenn man was geschenkt kriegt, dass man Danke sagt. Und dann kann man ja weitergehen. Und manchmal scheint mir es, als ob wir als Kinder Gottes uns genauso verhalten. Ja, ah ja, hast mir ja heute geholfen, vielen Dank. Und dann ist erledigt. Aber hier steht nicht, bring Gott eine Dankkollekte, sondern ein Dankopfer. Und Opfer heißt immer etwas loslassen, was einem lieb ist. Etwas aufgeben, was man gerne festhalten möchte. Loslassen. Das fällt auf bei der Geschichte von der Opferung Isaaks. Abraham muss seinen Sohn opfern. Dank opfern. Nicht nur irgendwas, sondern immer das Höchste und das Beste. Wir haben vorher Lieder gesungen vom Lamm. Dieses Lamm, das geopfert wurde für die Sünde des Volkes im Alten Testament, das musste makellos sein. Wir denken manchmal, naja, das ist gut genug. Nein, für Gott ist nur das Beste gut genug. Und wenn das dann geklärt ist, dann ruft uns dieser Psalm in Vers 7 zu, seid zufrieden. Ein Seelsorger hat mir gesagt, dass Frauen, wenn sie älter werden, zwei Probleme haben. Erstens, sie werden unzufrieden mit dem, was sie haben. Und sie werden undankbar. Hat mich sehr nachdenklich gemacht. Unzufrieden. Obwohl man alles hat. Aber machen wir uns klar, nicht das Mehr, das der andere hat, macht uns zufrieden, sondern das dankbare Annehmen dessen, was Gott uns geschenkt hat. Warum kann man zufrieden sein? Die Bibel gibt immer eine Begründung dafür. Und hier heißt sie, der Herr tut dir Gutes. Vers 7. Man kann über das, was Gott in unser Leben hineingelegt hat und hineinlegt, viele Bücher schreiben. Nur eines kann man nicht abändern. Der Herr hat immer die beste Absicht gehabt. Ob ich das so sehe, ist was ganz anderes. Ob andere das so beurteilen, ist nicht die Frage. Der Herr tut dir Gutes. Wie heißt es in Römer 8? Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle guten Dinge zum Besten dienen. Stimmt's? Nein, eben alle, nicht alle guten, sondern alle Dinge. Und da gehören auch diese Schattenseiten dazu. Im Petrusbrief haben wir diese Woche im Hauskreis gelesen, dass auch die Zeit, wo wir eine Zeit lang traurig sind in mancherlei Anfechtung, notwendig ist, weil wir Berufene sind zur ewigen Seligkeit. Merken wir, die Absicht Gottes ist viel mehr als eben nur, dass es mir gut geht. Die Absicht ist, dass ich mich hineinfallen lasse in die Fürsorge Gottes, dass er, egal wie er es macht, immer gut meint. Was Schönes. Darum kann man tatsächlich zufrieden sein. Nicht, weil das so läuft, wie wir das uns vorstellen, sondern weil das so gut läuft, weil Gott sich das so ausgedacht hat. Merken wir, dann ist plötzlich dieser Psalm ein ganz anderer Ton drin. Dann heißt es nicht mehr, ich liebe dich, weil du mich hörst, sondern ich liebe dich, weil was immer du in mein Leben hineinlegst, du Heilsgedanken für mich hast. Wer diesem Gedanken nachgeht, kann fröhlich, getrost auch in die Zukunft blicken, auch wenn wir nicht wissen, was sie bringt. Weil wir Festgehaltene sind von der Hand unseres Gottes, der seine Liebe uns in Jesus gezeigt hat und zeigt. Lasst uns beten. Wir wollen dir danken, lieber Vater im Himmel, dass dein Wort uns daran erinnert, dass nicht nur die guten Wege in unseren Augen Heilswege sind, sondern auch die, wo wir viele Tränen weinen, weil du deinen Plan zur Vollendung bringst, zum Heil für uns und für andere. Und darum wollen wir dir danken an diesem Morgen für das, was du in unser Leben hineingelegt hast und hineinlegst. Darum wollen wir dir danken, dass du uns bei der Hand nimmst, um uns zu führen, damit wir bestimmt ans Ziel kommen. Wir wollen dir danken, dass wir dir vertrauen dürfen, dass das Beste auf uns zukommt, egal wie es aussieht. Darum preisen wir dich und beten dich an und loben deinen Namen. Amen.